die Periode von der 30er Jahre, also im Grunde der Französischen Revolution von 1830, der englischen Arbeiterbewegung um die gleiche Periode, hat auch in Deutschland Konsequenzen gehabt. In Deutschland, das damals noch, wenn man so will, das zurückgebliebenste Gebiet unter diesen größeren europäischen Nationen ist, infolgedessen noch mit den Schwächsten besetzt. Auch in Deutschland bringt diese Periode 1830 mit der Erschütterung, die sie generell auf dem Weltmarkt hat, ja, einen Aufschwung, einen neuen Aufschwung demokratischer Bewegungen. Aber noch nicht in irgendeiner Weise getrennt zwischen werdendem industriellen Proletariat, das erst in ganz schwachen Ansätzen mal hier, mal dort zu werden beginnt. Weil ja die industrielle Entwicklung noch total zurück ist. Und infolgedessen bleibt diese deutsche Bewegung beschränkt auf Armutsschichten, die von demokratisch werdenden Intellektuellen mobilisiert werden sollen, typischer Fall Büchner etwa, mit seinem hessischen Landboden. Und Teile der Handwerkerschaft und kleiner bürgerlicher Schichten, die hier folgen. Infolgedessen verpufft diese deutsche Bewegung noch relativ total. Und weil die zollpolitische Vereinheitlichung Deutschlands, Entwicklung des Zollvereins der deutschen Staaten, gleichwohl einen neuen Auftrieb bekommt, allerdings mit zollpolitischen Konsequenzen, einem von Österreich, einem von Preußen aus organisiert, zum Teil auch verwirrender Art. Und beide absolutistisch regierten Staaten besinnen sich darauf, dass ja doch Zollpolitik und Zollvereinheitlichung ein wesentliches Element ihrer Staatsmachtpolitik sein müsse und andererseits also Ansätze wirtschaftlicher Vorwärtsentwicklung gefördert werden müssten. Weil diese Entwicklung also noch sehr zurück ist, aber jetzt von den Staaten stärker aufgegriffen ist, Bildung des Zollvereins, ich hatte daran erinnert, ist das Ganze sehr rasch abgefangen und verpufft in Einzelbewegungen, in einzelnen deutschen Staaten, verwirrendster Art. Noch sieht es so aus, als ob wir uns um dieses Deutschland gar nicht zu kümmern brauchen. Aber es sieht nur so aus. Denn eins zeigt sich nun sehr rasch. Der normale Handwerksgeselle und der Mittelbauernsohn, er wird dann der Zweite, wird ein Handwerksgeselle, weiß schon, soll niemals Handwerksmeister werden, wird. Und also beginnt man sich in Bünden dieser Handwerksgesellen diskutant zu verhandeln, verhalten untereinander. Das wird zum Teil abgefangen durch obrigkeitsstaatlich-soziale Einflüsse, aber es bleibt im Kern bestehen. Und weil der deutsche Handwerksgeselle Und hier kommt jetzt eine sozusagen Vereinigung von Bestrebungen im Übergang zum nächsten großen Knatsch dieses werdenden kapitalistischen Weltsystems, nämlich der Krise von 47 zustande. Eine Übergangsstufe, die für Deutschland wie Frankreich wichtig wird. Weil der Handwerksgeselle also in den deutschen Staaten darum weiß, na Gott, mit meinen Möglichkeiten in diesem Deutschland ist es sehr problematisch, geht der wandernde Handwerksgeselle Deutschlands sehr häufig auch einmal nach Frankreich, auch einmal in die Schweiz. Eben als wandernder Handwerksgeselle, noch durchaus mit der Absicht, dann doch zurückzukehren, aber will halt überall schnüffeln, ob es irgendeine Möglichkeit für ihn gibt. Und damit kommt er mit einer neuen Stufe der Entwicklung, die sich jetzt in Frankreich entwickelt, in Berührung. Denn nach der Niederlage der französischen Arbeiter, die nur sehr begrenzt selbstständig aufgetreten waren im Umbruch von 1930 bis zum Lyoner Seitenarbeiterstreik von 1932. In diesem Frankreich belebt sich nun unter den Sozialgruppen, die sich durch die liberale Bourgeoisie, die sich auf die Orléans-Dynastie orientiert hat und sie beherrscht durch die Barossbank, unzufrieden sind, da belebt sich dort eine neue Form oppositionellen Verhaltens, die auch in die werdende französische Arbeiterklasse hineinwirkt. Nur die ersten, die diese neue Form, die jetzt größere Bedeutung gewinnt, tragen, sind verständlicherweise Intellektuelle, wie in Deutschland. Studenten, die nun das Menschenrechts- und Bürgerrechtsdenken und das Denken der großen französischen Revolution wieder ernst nehmen und vorwärts tragen wollen. Denken Sie an die Gießener Studenten, Pollen, Büchner und so weiter in Deutschland, da ist es hier nicht anders. Aber Sie überlegen sich jetzt, ja, was können wir denn eigentlich machen? In Frankreich also knüpfen nun viele junge Studenten und Jungintellektuelle an das Denken der großen französischen Revolution und überlegen, ja, weshalb hat sie eigentlich nicht gesiegt mit ihren demokratischen Vorstellungen? Woran lag das? Und was war der letzte große Ausschlag der französischen Revolution, von dem aus man doch in Richtung Menschenrechte und Demokratie hätte weiterkommen können. Und da bietet sich an, anzuknüpfen an das, was bei der letzten großen Gegenwehr gegen die Herrschaft dann nur noch der Bourgeoisie von Seiten des kleinen Bürgertums, das demokratisch dachte, als Verschwörung, jakobinische Verschwörung organisiert worden war, unmittelbar bevor es zum Siege Napoleons kommt, an Babeuf und an dessen demokratische Konspiration. Also denkt man jetzt in Konspirationen, in engen Kadergruppen, die sich sozusagen demokratisch schulen, die überzeugt sind, dass man an die demokratisch progressive Diktatur der Jakobiner in Frankreich in der großen französischen Revolution wieder anknüpfen müsse, weil die Massen ja noch nicht so weit sind, selbstständig zu handeln, um dann die Massen zur wirklichen Demokratie zu führen.